Guten Abend zu dieser Sendung. Es geht heute wieder einmal um Texte und vor allem Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich bin Gregor Dornis und freue mich hier auf eine spannende Stunde mit Professor Jörg Splett. Wir haben tatsächlich im Wortsinn spannende, tiefgründige und auch hier und da ganz schön brisante Materie heute bei den Motiven der Erklärungen Dignitatis Humanae und Nostra Aetate des Zweiten Vatikanischen Konzils. Darin geht es um Religionsfreiheit und das Verhältnis der Kirche zu den anderen Religionen. Und so viel schon jetzt, wenn man die Texte heute liest, dann denkt man, naja, schön und gut, das wird schon irgendeine Erklärung einer Bischofskonferenz sein, ein Hirtenwort oder so etwas, nicht viel Neues unter der Sonne. Tja, das ist heute. Damals aber war das zu den Zeiten des Konzils, da war das eine Sensation und in sehr hartem und auch schmerzhaftem Ringen erkämpft. Professor Jörg Splett zählt zu den renommiertesten Religionsphilosophen und Anthropologen unserer Gegenwart. Das ist keine Übertreibung. Zu unserem heutigen Thema hat er nun wirklich mehr als genug zu sagen. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn hier wieder diese Stunde bei uns haben. Grüße Gott und guten Abend, Professor Splett.
Grüß Gott und guten Abend, Herr Dornis, für die freundliche Begrüßung.
Ja, danke, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen für diese Sendung. Wir steigen heute beim großen Thema Religionsfreiheit ein und fragen da am Eingang mal ganz zeitgenössisch und auch unvoreingenommen, was meint denn die Kirche, wenn sie dieses Wort in den Mund nimmt, von Religionsfreiheit spricht und was meint sie nicht?
Ah ja, vielleicht erstmal eine Information, die ich bei Tolok gefunden habe. Das war ein in Halle lehrender evangelischer Professor zur Zeit von Hegel. Der hat herausgearbeitet, dass wir im Deutschen das Wort Religion überhaupt erst seit 1750 benutzen. Hat dazu gesagt, das sei aus England und dem deistischen Literaturkreis eingedrungen und in entschiedenem Gegensatz zum Wort Glauben. Also vorher hatten wir von Glauben geredet. Und hier kommt jetzt diese Verschiebung und dann nennt er dann vier Wurzeln. Er sagt, einmal ist es die Philosophie von Wolf, die philosophische, dann die englischen Deisten, Frankreich und Friedrich den Großen. Vorher hat man von Glauben gesprochen und Religion tauchte eigentlich nur auf als religiös. Die Religiosen, das sind die Ordensleute. Dann kommt bei uns also dieser Ausdruck Religion vor im Deutschen. Das wäre schon interessant. Das Wort Religion ist ein lateinisches Wort und ist natürlich da schon weit vertreten bei Augustinus, aber vor Augustinus längst bei Cicero. Wird verschieden erklärt und ist dort auch so ein Name für, also im weitesten Sinn, Religion. Und dann kommt bei Thomas die Bestimmung, dass er sagt, Religion sei Ordo ad Deum. Ausgerichtetheit, bezogen sein auf Gott. Und das war erstmal für die Kirche völlig klar. Damals herrschte ja Mittelalter und danach gab es eigentlich bei uns ja nur Christen. Und in der Ferne, ja, und die Juden gab es natürlich. Und die Juden, von denen hat man ja weitgehend gesagt, die sind starrsinnig und verbohrt. Die sind einfach nicht zur Vernunft zu bringen. Und die wurden ja wirklich alles andere als brüderlich behandelt. Und dann gab es noch die Muslime, die ja dann auch gegen Europa anbrandeten. Und es dann die Entscheidung gab, damals in Wien, sie doch abzuwehren, das zu erreichen, sodass das erstmal damit zu Ende war. Das ist so der Hintergrund. Was nun das Christentum selber angeht und die Kirche, die verstand eben unter Religion, wie gesagt, Ordo ad Deum und war ja überzeugt und ist bis heute überzeugt, dass die eigentliche Offenbarung Gottes in Jesus Christus ihre Spitze hat und dass die Menschen, die Jesus Christus wissen, diese Religion eben leben, diesen Glauben leben und dass die anderen bekehrt werden sollten. Das ist so der Hintergrund, der spitzt sich jetzt noch in Folgendem zu, dass eben jetzt in der Neuzeit es eben anders wird. Noch sind nicht andere Religionen da, aber das Christentum selber gerät eben im Gefolge der Reformation, der Kämpfe zwischen den Christen, das ist ja einer der Hauptpunkte, dass durch die Zerfleischung der Christen selber Europa in Blut und Tränen zu versinken drohte und wo dann nichts anderes möglich war, als die Religion zu privatisieren. Gegen ihren eigenen Gestalt, denn an sich war man immer der Meinung, die Religion gehört in die Ethik und die Ethik ist die Lehre von den Pflichten und die ersten Hauptpflichten sind die Pflichten gegenüber dem Schöpfer. So dass also das von dort eingeordnet ist. Und diese Pflichten sind natürlich nicht bloß Pflichten des Einzelnen, sondern Pflichten auch der Gemeinschaft. Das sagt ja auch übrigens gleich schon in der im Untertitel, der Text, über den wir heute reden wollen, dass dort steht von der Freiheit der Einzelnen und der Gemeinschaften. Nicht? Also, und so war es auch immer, Gott wird von der Gemeinschaft auch mit verehrt und nicht bloß von den Einzelnen. Und jetzt, nachdem da Europa in Blut und Tränen versinkt, blieb nichts anderes übrig, als beim Frieden da von Münster, Paderborn und so zu sagen, wir machen das privat, natürlich nicht an die einzelnen Leute, sondern an die Fürsten. Die Fürsten, die haben können sich auswählen, keine anderen Religionen, daran ist noch nicht gedacht, sondern eine andere Konfession, wenn sie wollen, und müssen nur die Leute auswandern lassen, die der anderen Konfession angehören wollen. Und inzwischen sind wir demokratisch und jeder von uns ist jetzt eine Art Fürst. Und von dort her hat es sich dann so privatisiert, wie wir es heute haben, was eigentlich ein Unding ist. Und die Kirche, da Ihre Frage nochmal, ja, wie kommt das jetzt auf einmal? Die Kirche hat damals immer die Meinung vertreten, als jetzt die verschiedenen Konfessionen da zur Sprache kamen, dass sie sagten, an sich hat also die katholische Kirche, weil das die einzige wahre Kirche ist, das Recht auf diese Pflicht zu erfüllen. Und wenn sie selber in der Mehrheit in einem Land ist, dann haben die anderen kein Recht, weil der Irrtum kein Recht hat, sondern nur die Wahrheit Recht hat. In Ländern, in denen die katholische Kirche in der Minderheit ist, konnte sie dann nach den Argumenten der anderen Leute sagen, nein, ihr müsst also hier alle gleich behandeln und uns auch. Sodass also es auf diese merkwürdige Lösung kam, zu sagen, wo wir in der Minderheit sind, haben wir das, vertreten wir das Recht der Religionsfreiheit, weil das alle Welt vertritt. Sobald es wir aber in der Mehrheit sind, ist klar, weil wir die Wahrheit vertreten, dass dann die anderen nicht das Recht haben, in gleicher Weise hier aufzutreten.
Sie sagen, es wurde gesagt, es gibt kein Recht auf Irrtum. Wie müssen wir das verstehen, kein Recht auf Irrtum zu haben?
Das ist schon wieder in Ordnung. Sondern die haben so gesagt, der Irrtum hat kein Recht. Das ist nämlich der wichtige Schritt, den das Konzil da gemacht hat und den eben nur wie die Pius-Brüder immer noch nicht mitmachen, dass gesagt wird, die Wahrheit hat Recht, der Irrtum hat kein Recht. Und deswegen die wichtige Unterüberschrift, es geht um das Recht nicht von Wahrheit und Irrtum, sondern es geht um das Recht von Menschen. Das ist der entscheidende Schritt und von dort her kann man nämlich dann auch sagen und zeigen, dass hier nicht einfach das Gegenteil gesagt wird zu früher, sondern es wird nur korrigiert und genauer gesehen, was hingehört. Also diese Einsicht, dass es nicht um das Recht der Wahrheit geht, sondern dass es eben um das Freiheitsrecht und das Gewissensrecht von Menschen geht, auch wenn sie irren.
Womit man ja auch wieder in guter Tradition wäre der Kirche, wenn man sagt, also auch wie die viele Theologen ja zum Beispiel in der Kolonialzeit sich beschwert haben, dass es Zwangsmissionierungen gab in der neuen Welt etc. Dagegen ist man ja immer gewesen, hat ja immer betont die Freiheit der Entscheidung.
Herr Donner, ich finde gut, dass Sie das gleich so betonen und herausstellen. Es ist einerseits wirklich ein Umbruch, wenn man daran denkt, dass noch im 19. Jahrhundert, also Päpste wiederholt gesagt haben, die Religionsfreiheit sei ein Wahnsinn und das komme nicht in Frage. Wenn das nur alleine erzählt, dann ist das natürlich für Leute, die da nicht richtig Einblick haben, wirklich eine erschreckende Geschichte. So Also man muss es genauso sagen, wie Sie es formuliert haben, dass die Menschen eigentlich freizulassen sind, ist völlig klar. Hier kam dann nur der zweite Gedanke dazu. Gegen den Zwang, also muss man angehen, aber auf der anderen Seite muss man auch die Versuchung beseitigen, die die Dinge in Schwierigkeiten bringt. Zum Beispiel hatten wir ja Bücherzensur, nicht bloß den katholischen Index, sondern die Bücherzensur gab es auch in den Regierungen und dergleichen, dass zugleich hier so eine paternalistische Grundhaltung war. Man muss die Menschen frei halten von. Bei Thomas zum Beispiel vergleicht noch Heretiker mit Leuten, die Falschgeld herstellen. Und sagt, Leute, die Falschgeld herstellen und die Wirtschaft des Landes kaputt machen, die werden entsprechend bestraft. Und so muss man erst recht jemand bestrafen, der die Leute mit falschen Lehren zudeckt. Das ist was anderes, wenn da irgendwo wilde Heiden in der Ferne leben. Aber wenn hier jemand, der erstmal christlich, gab es ja nur das eine Christentum, wenn jemand christlich aufgewachsen ist und erzogen ist und das gelernt hat, dann kann es eigentlich nur seine Schuld sein, dass der auf einmal so falsche Dinge sagt und für die noch hartnäckig werben will. Sodass man da überhaupt keine Probleme sah, diese Leute zu verfolgen.
Was man ja in einer gewissen Hinsicht auch machen kann, wenn man sozusagen, also in Anführungszeichen machen kann, wenn man die Wahrheit für sich sprechen lässt. Weil wenn man von so einem Konzept ja weiterhin ausgeht, dass es, wie das auch gleich am Anfang ganz klar ist, bei Dignitatis Humanae, der Erklärung über die Religionsfreiheit, über die wir heute hier sprechen, da wird gleich diese einzige wahre Religion, so glauben wir es, verwirklicht in der katholischen apostolischen Kirche. Nur die muss sich jetzt eben auf eine andere Weise durchsetzen, als beispielsweise den Heretiker in diesem Sprachgebrauch dann mundtot zu machen.